Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nauseat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر، نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und spricht: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf dass du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbit 13c und Eutelsat 3b unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 21. April 2022, gleich dem 1. Urdi-Behescht 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Wohltuend wie eine frische Sommerbrise«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel »Das Bittgebet und innere Ruhe des Menschen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Dauerhafter Frieden in der Region ist nur nach Ende der Besatzung Palästinas möglich. Islami: Akte technischer Fragen bei Wiener Gesprächen wurde abgeschlossen. Iran: 3 Mossad-Spione in Sistan und Belutschistan festgenommen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Dauerhafter Frieden in der Region ist nur nach Ende der Besatzung Palästinas möglich. Irans Außenminister hat ein getrenntes Schreiben an den UN-Generalsekretär, den Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, sowie die Außenminister der islamischen Länder den doppelten Ansatz sowie das Schweigen einiger Staaten und internationaler Gremien gegenüber den Verbrechen des zionistischen Regimes kritisiert. Hossein Amir Abdullahian machte den doppelten Ansatz sowie das Schweigen einiger Staaten und internationaler Gremien gegenüber der Palästina-Frage dafür verantwortlich, das israelische Apartheid-Regime dazu ermutigt zu haben, seine Menschenrechtsverletzungen am palästinensischen Volk zu verschärfen. Die Herstellung eines dauerhaften und gerechten Friedens in der Region ist laut Amir Abdullahian nur nach dem vollständigen Ende der Besetzung Palästinas, der Rückkehr aller Flüchtlinge in ihre Heimat, der Festlegung des zukünftigen palästinensischen Staates auf der Grundlage eines Referendums mit allen seinen Hauptbewohnern und schließlich der Bildung einer unabhängigen und einheitlichen palästinensischen Regierung basierend auf dem politischen Plan der Islamischen Republik Iran möglich, der beim Sekretariat der Vereinten Nationen registriert wurde. Der iranische Außenminister erklärte zudem seine tiefe Besorgnis über die jüngsten Ereignisse in den besetzten Gebieten, wie die Verbrechen des zionistischen Regimes und sein Übergriff auf die Al-Aqsa-Moschee. Er bezeichnete jeden Übergriff auf heilige Stätten der Muslime sowie die Verletzung der Gefühle der islamischen Umma und der muslimischen Länder als inakzeptabel und unerträglich. Amir Abdullahian verurteilte die jüngsten Maßnahmen des zionistischen Regimes gegen die Palästinenser als ein Zeichen für die Änderung des Status der Stadt Al-Quds, Jerusalem. Er forderte zudem die internationale Gemeinschaft und die UNO auf, ihre Pflicht zur Unterstützung des palästinensischen Volkes zu erfüllen und die Entwicklungen in den besetzten palästinensischen Gebieten in den letzten 2 Wochen zu untersuchen. Al-Quds und die Al-Aqsa-Moschee sind seit Freitag, dem 15. April 2022, Zeuge der schlimmsten Zusammenstöße des vergangenen Jahres zwischen zionistischen Militärs und palästinensischen Gläubigen. Bei den Zusammenstößen wurden mindestens 160 Palästinenser verletzt und mehr als 400 weitere festgenommen. Eslami, Akte technischer Fragen bei Wiener Gesprächen wurde abgeschlossen. Laut dem Leiter der iranischen Atomenergieorganisation sei die Akte technischer Fragen bei den Wiener Gesprächen bereits abgeschlossen worden. Über technische Fragen sei verhandelt worden und es blieben nur politische Themen, sagte Mohammad Eslami am Mittwoch in Teheran. In den letzten Jahren habe die Internationale Atomenergiebehörde IAEA Berichte gegen die Nuklearaktivitäten Irans veröffentlicht. Durch Verhandlungen und Konsultationen seien aber diese Themen abgeschlossen worden und Iran und die IAEA hätten ihre Beziehungen geregelt, fügte der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation hinzu. Diese Berichte beinhalten Vorwürfe des zionistischen Regimes und konterrevolutionäre Gruppen, die Iran seit Jahren beschuldigen oder falsche Adressen angeben, weil sie immer nach Spannung gesucht haben. Aber wir haben unsere üblichen Verhältnisse zur IAEA. So Eslami weiter. Die in den letzten Jahren beschädigten Atomkraftwerke und Standorte wurden reorganisiert und ihre Aktivitäten werden gemäß dem strategischen Aktionsplan zur Aufhebung von Sanktionen und zur Wahrung der Interessen des iranischen Volkes quantitativ und qualitativ durchgeführt. Das Betriebsprojekt für Schwerwasser im Forschungsreaktor in Arak ist auch aktiv, erklärte er. Das iranische Parlament hat 2020 im Rahmen seiner schrittweisen Reduzierung der nuklearen Verpflichtungen und des Schreibens des Präsidenten der Islamischen Republik Iran an die europäischen Länder als Reaktion auf die feindlichen Maßnahmen der USA gegen Iran und deren Unterstützung durch die europäischen Länder einen strategischen Aktionsplan zur Aufhebung der Sanktionen verabschiedet. Gemäß Artikel 1 dieses Plans ist die iranische Atomenergieorganisation verpflichtet, auf 20% angereichertes Uran für friedliche Zwecke zu produzieren und jährlich mindestens 120 Kilogramm davon im Land zu lagern. Die Organisation ist außerdem verpflichtet, den Bedarf Irans an über 20%igem Uran für friedliche Nutzung vollständig und unverzüglich bereitzustellen. Iran: 3 Mossad-Spione in Sistan und Balochistan festgenommen. Die iranischen Sicherheitskräfte haben 3 Agenten festgenommen, die für den Geheimdienst des israelischen Regimes Mossad in der südöstlichen Provinz Sistan und Balochistan arbeiteten. Das iranische Informationsministerium teilte am späten Mittwoch in einer Erklärung mit, dass die Spione an der Verbreitung geheimer Informationen und Dokumente beteiligt waren. In der Erklärung hieß es, sie seien auf gerichtliche Anordnung festgenommen worden, ohne Angaben zu ihrer Nationalität zu machen. Das iranische Informationsministerium verhaftete im Juli ein Netzwerk von Mossad-Agenten an den Westgrenzen des Landes und beschlagnahmte ein großes Waffen- und Munitionslager, mit dem sie Unruhen und Terroranschläge im Land provozieren wollten. Der Generaldirektor für Spionageabwehr des Ministeriums sagte, die Mossad-Agenten seien festgenommen worden, als sie sich im Zuge einer umfassenden Überwachungs- und Sicherheitsoperation durch den westlichen Grenzposten in das Land einschleichen wollten. Die iranischen Sicherheitskräfte haben im März 2 vom Ausland unterstützte Terroristenteams festgenommen, welche die Ermordung mehrerer Ausländer geplant hatten, die an Infrastrukturprojekten in der südostiranischen Provinz Sistan und Balochistan arbeiten. Israel greift Gaza an. Das israelische Regime hat eine Reihe von Luftangriffen auf den Gazastreifen gestartet und behauptet, es reagiere auf einen Raketenangriff aus der Richtung des von Tel Aviv blockierten Küstenabschnitts. Kampfflugzeuge des israelischen Regimes haben den Gazastreifen am frühen Donnerstag angegriffen, berichtete AFP unter Berufung auf Zeugen und Sicherheitsquellen. Laut AFP sei die Luftoffensive, die ein Ziel der Widerstandsbewegungen in Gaza im zentralen Teil der Enklave getroffen habe, einige Stunden nachdem die Widerstandsgruppen eine Rakete in die besetzten Gebiete abgefeuert hatten, durchgeführt worden. Es lagen keine Berichte über mögliche Opfer und das Ausmaß der verursachten Schäden vor. Die Entwicklungen ereigneten sich inmitten der ernsthaften Auseinandersetzungen in der besetzten heiligen Stadt Al-Quds, Jerusalem, wo die Streitkräfte des israelischen Regimes ihre Angriffe auf palästinensische Gläubige seit Beginn des Fastenmonats Ramadan verstärkt haben. Die Widerstandsbewegungen im Gazastreifen haben das zionistische Regime gewarnt, dass es seine Gräueltaten in Al-Quds, Jerusalem beenden oder sich den Konsequenzen seines Handelns stellen muss. Am 5. Tag in Folge haben die israelischen Besatzungstruppen die Al-Aqsa-Moschee mit Tränengas und gummibeschichteten Stahlgeschossen überfallen, um die Höfe von muslimischen Gläubigen wegen der Anwesenheit israelischer Siedler an der heiligen Stätte zu räumen. Die israelische Polizei setzte Gewalt und Feuerkraft gegen palästinensische Gläubige ein. Nach Angaben des Roten Halbmonds wurden bei israelischen Angriffen in Al-Aqsa etwa 20 Palästinenser verletzt. Scharen von Siedlern stürmten mit Erlaubnis der Polizei die Al-Aqsa-Moschee während der jüdischen Passach-Feiertage, die mit dem heiligen Monat Ramadan zusammenfielen, was in den letzten Tagen zu großer Gewalt gegen palästinensische Gläubige führte. Die Hamas forderte auch die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung nachzukommen und ihre Politik der Doppelmoral im Umgang mit dem palästinensischen Volk und seiner gerechten Sache zu beenden. Darüber hinaus wurden auf der ganzen Welt pro-palästinensische Solidaritätsmärsche abgehalten, bei denen Demonstranten forderten, dass ihre jeweiligen Regierungen die anhaltende israelische Aggression gegen die Palästinenser stoppen. Online-Rutztag in Deutschland am 23. April 2022. Am 29. April wird es in Berlin keine Demonstration zum Al-Quds-Tag geben. Die Veranstalter haben dem Aufmarsch abgesagt, berichtete die Morgenpost aus Kreisen der Berliner Innenverwaltung. Damit kamen sie einem möglichen Verbot durch Innensenatorin Iris Sprenger zuvor, die wiederholt öffentlich angekündigt hatte, die Demonstration untersagen zu wollen. Die Berliner FDP hatten im vergangenen Monat vom Senat und der Polizei dringend ein Verbot der Kundgebung gefordert. Das seit einem Jahr geltende neue Demonstrationsgesetz biete die Möglichkeit eines Verbots und müsse angewendet werden, sagte der Innenpolitiker Holger Krestel. Nach deutschem Gesetz kann eine Demonstration verboten werden, wenn sie den öffentlichen Frieden stört, indem gegen eine nationale, religiöse oder ethnische Gruppe zum Hass aufgetachelt oder zu Gewalt aufgefordert wird. Dabei ist der internationale Al-Quds-Tag ein weltweiter Demonstrationstag der Unterdrückten gegen die zionistischen Unterdrücker und der ethnischen Säuberung Palästinas, wofür sich zahlreiche Menschenrechtsorganisationen weltweit einsetzen. Die berühmteste Parole des Al-Quds-Tages in Deutschland war stets Juden, Muslime und Christen Hand in Hand gegen Zionisten. Und auch jüdische Rabbiner nahmen regelmäßig an den Demonstrationen teil. Der Al-Quds-Tag, der jedes Jahr am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan begangen wird, war eine Initiative des verstorbenen iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini im Jahr 1979, um die Welt auf das Problem der Palästinenser aufmerksam zu machen. 2020 und 2021 war die Demonstration wegen der Corona-Pandemie ausgefallen und es wurden Online-Kundgebungen veranstaltet. In den Jahren zuvor waren bis zu 1200 Al-Quds-Demonstranten friedlich über den Berliner Kurfürstendamm gezogen. Auch für dieses Jahr wurde nach der Absage der Berliner Rutztages eine Online-Veranstaltung durch den Muslimmarkt für den am 23. April bekannt gegeben. Genauere Informationen zur Online-Veranstaltung finden Sie unter muslim-markt.de. Russland testet atomwaffenfähige Rakete inmitten von Spannungen mit dem Westen. Russland hat erfolgreich eine neue atomwaffenfähige Interkontinentalrakete getestet, von der Präsident Wladimir Putin sagt, dass sie Moskaus Feinde in einer Zeit erhöhter Spannungen mit dem Westen über die Ukraine zweimal nachdenken lassen würde. Das russische Verteidigungsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass die Sarmat-Rakete eine lang erwartete Ergänzung des nuklearen Arsenals des Landes zum ersten Mal von einem Silowerfer im Staat Plesetsk in der nordwestlichen Region Arschangelsk abgefeuert wurde. Nach Angaben des Ministeriums trafen die Übungssprengköpfe der Rakete bestimmte Ziele in Kamtschatka, fast 6000 Kilometer entfernt im Pazifik. Putin gratulierte der Armee im Fernsehansprachen zum erfolgreichen Start des Sarmat und nannte es ein großes, bedeutendes Ereignis für die russische Verteidigungsindustrie. Der neue Komplex hat die höchsten taktischen und technischen Eigenschaften und ist in der Lage, alle modernen Mittel der Raketenabwehr zu überwinden. Es gibt nichts dergleichen auf der Welt und das wird es noch lange nicht geben, sagte Putin. Diese wirklich einzigartige Waffe wird das Kampfpotenzial unserer Streitkräfte stärken, zuverlässig die Sicherheit Russlands vor äußeren Bedrohungen gewährleisten und diejenigen zum Nachdenken anregen, die in der Hitze rasender aggressiver Rhetorik versuchen, unser Land zu bedrohen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Keshtkar mit dem Titel Dor-e Hijran, das heißt Abschiedskummer.
دلا امشب به سر دارم هوای کوی جانان را، بسی شوق سفر دارم زدایم داغ هجران را، به باغ خاطرم امشب نشسته گرد غمهایم، دانه دانه عشقم کنم من یاد زهرایم، ز کوچه کوچه کوفه میان دیدم خونم، همه نامردمی هایش به دریای دل افزونم، دریای دل افزونم، به دریای دل افزونم، دلم میخواهد امشب با علی هم راز دل گردم، میان موج خون با مرتضا هم ساز دل گردم، علی جان میروی اما یتیمان تو میدانم، چه شبها را که بعد از تو غریب و زار میمانم، غریب و زار علی جان می روی و کوفه در سوگ تو می میرم، فضای کوچه هایش را غم داغ تو می گیرم، مرا ای مرد مرد استاد که جان و پیکرم سودم، کنم هرگاه یاد تو ز غم بالو پرم سوزم، تو رفتی تا که از صحرا نوای ناله برخیزم، ز چشم نخل و نخلستان ز غم خون بر زمین ریزم، غم خون بر زمین ریزد، ز غم خون بر زمین ریزد. گرفته در بغل زانوی غم را زینب کبرا، چو باران عشق میبارد ز درد فرقت بابا، چه بمزش بر حسین آمد سباز این غم نمیدانم، چه آمد بر سر تفلان از این ماتم نمیدانم،
Sie geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Bleiben Sie dran!
Wohltuend wie eine frische Sommerbrise.
Jeder Augenblick im Monat Ramadan ist wertvoll, ganz besonders in der Nacht des Schicksals, die nach schiitischem Glauben in der Nacht zum 19., 21. oder zum 23. Ramadan ist. Wir bitten Gott in dieser Nacht um Vergebung, ein gutes Schicksal und einen guten Ausgang. In einer dieser Nächte des Schicksals wurde das Attentat auf Imam Ali verübt. Es geschah beim ersten Morgenlicht des 19. Ramadan. Am Abend gingen Imam Ali alaihi salam noch die Worte des Propheten Gottes durch den Kopf. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam hatte ihm einmal im Monat Ramadan gesagt: In diesem Monat wird etwas Schlimmes für dich geschehen. Ich sehe dich ins Gebet vertieft und sehe einen der übelsten Menschen, wie er seinen Säbel auf deinen Kopf herunterfahren lässt und sich dein Bart blutig färbt. An jenem Abend betete Imam Ali anders als in anderen Abenden. Er bat Gott darum, dass sein Tod ihm zum Wohl gereicht. Es war Zeit für das Morgengebet und Imam Ali eilte zur Moschee. Er bestieg das Dach der Moschee und rief mit dem Azan zum Gebet herbei. Dann kehrte er zurück und begann das Morgengebet. Er spürte den verheißenen Augenblick nahe. Ibn Muljam näherte sich dem betenden Imam, erhob die Säbelklinge, die er mit Gift eingerieben hatte, und ließ sie auf das Haupt des Imam Alis, dieses freiliebenden Fürsten der Gläubigen, herunterfahren. Imam Ali hatte sich gerade zur Niederwerfung herabgebeugt. Blutüberströmt rief er: Beim Herrn der Kaaba, ich bin erlöst. Am 20. Ramadan verstarb er an der schweren Verletzung. Es war im Jahre 40 nach der Hijra. Danach warteten die Waisenkinder in der Stadt vergeblich auf den unbekannten Helfer, der ihnen nachts zu essen brachte. Wir wenden uns wieder einem Gebet aus Makarim Akhlaq des Imam Sajjad alaihi salam zu. In diesem Gebet heißt es: O Herr, was mir Satan in mein Herz an Wünschen, Misstrauen und Neid einflößt, mögest du mit deiner Huld umwandeln und durch mein Gedenken an deine Herrlichkeit und durch mein Nachdenken über deine Macht und durch meine weitsichtige Planung für die Vernichtung deines Feindes ersetzen. In diesem Gebet spricht Imam Sajjad alaihi salam davon, dass Satan dem Herzen etwas einflößt. Das Herz des Menschen ist der Schnittpunkt zwischen guten und bösen Eingebungen. Jede Eingebung, die Gottes Wohlgefallen bringt und zur Vervollkommnung des Menschen führt, ist göttlicher Segen. Unterdessen handelt es sich bei jeder Eingebung, die Gott missfällt und den Menschen in die Vernichtung treibt, um Eingebungen des Teufels. Daher möchte Imam Sajjad alaihi salam, dass Gott die Verlangen, die Satan dem Menschen einflößt, verändert. Es ist an sich ein Segen, dass der Mensch Wünsche hegt. Dies spornt ihn an, sich Mühe zu geben, um etwas zu erreichen. Der erhabene Prophet hat gesagt, das Wünschen ist ein Segen für mein Volk und wenn es kein Wünschen und Hoffen gäbe, würde eine Mutter ihr Kind nicht stillen und würde kein Gärtner einen Baum einpflanzen.
Das Wünschen, das der Prophet des Islams für seine Gemeinde als Segen bezeichnet, besteht natürlich in rationalen und rechtschaffenen Wünschen, die dem Menschen zu materiellem und immateriellem Wohl verhelfen. Aber Verlangen, für die der Mensch sein Leben vergeudet und die ihn an seiner Vervollkommnung hindern, sind kein Segen, sondern, wie Imam Sajjad alaihi salam es ausdrückt, teuflische Eingebungen. Leider laufen einige Leute irrealistischen Verlangen hinterher. Manchmal legt ein Schüler sein Lehrbuch beiseite und träumt zugleich von dem höchsten Posten in der Regierung. Solche unrealistischen Verlangen sind die größten Fallen, die Satan für unwissende Leute aufstellt. Imam Sajjad alaihi salam möchte, dass mit Hilfe Gottes diese Einflüsterungen des Teufels durch das Gedenken an Gottes Größe verdrängt werden. Imam Sadr alaihi salam sagt, eine der schwierigsten Pflichten, die Gott den Menschen auferlegt hat, besteht darin, dass er von ihnen möchte, sehr häufig seiner Eingedenk zu sein. Dann erklärt er dazu, dass das Gott-Eingedenk sich nicht nur auf die Wiederholung von Sätzen wie Subhanallah, Preis sei Gott und ähnliches beschränkt. Imam Sadr erläutert dazu, ich meine mit Gedenken an Gott, dass man in Fragen des Erlaubten und Verbotenen an ihn denkt und dass einer eine Sache durchführt, wenn sie Gott gehorsam bedeutet und sich vor einer Sache hütet, wenn sie Gott ungehorsam darstellt. Der gesegnete Monat Ramadan ist der Monat der Geduld und der frohen Kunde von der Rettung und dem Glück derer, die rein sind. Im Monat Ramadan können wir in den endlosen Ozean des göttlichen Segens eintauchen. Wir hoffen, dass wir in der noch verbliebenen Zeit zu den würdigen Gästen Gottes in diesem Monat gehören dürfen. Es folgt wieder eine Empfehlung Imam Ali alaihi salam an seinen Sohn. Und etwas Gutes ist nichts Gutes mehr, wenn es nur auf dem Weg des Schlechten erreicht werden kann. Hüte dich davor, dass die Rosse der Begierde dich eilig mitnehmen und in das Wasserloch der Vernichtung werfen. Imam Ali weist hier darauf hin, dass einige zur Erreichung eines Zieles jedes Mittel einsetzen. Aber der Islam gebietet, dass Ziele nur auf dem rechtschaffenen, erlaubten Wege angestrebt werden dürfen. Mit anderen Worten, das Ziel heiligt nicht die Mittel. Was nützt etwas Gutes, was durch das Schlechte erreicht wurde? Imam Ali sagt in einem anderen weisen Spruch, Gutes ist nicht mehr Gutes, wenn es in die Hölle zur Folge hat. Außerdem empfiehlt der Imam, hüte dich davor, dass die Rosse der Begierde dich eilig mitnehmen und in das Wasserloch der Vernichtung werfen. Die Verwendung des Begriffes Wasserloch ist hier sehr passend. Der Mensch sucht normalerweise eine Wasserstelle auf, um dort seinen Durst zu stillen. Aber eine Wasserstelle, wohin dich die Begierde drängt, wird dir nicht helfen, deinen Durst zu stillen, sondern wird der Ort deines Untergangs sein. Wir haben selber erlebt und an vielen Fällen in der Geschichte gesehen, dass gierige Menschen schwere Niederlagen erlitten haben. Denn die Begierde blendet den Menschen so, dass er nicht mehr den Irrweg von dem Weg, der ihn vor dem Absturz rettet, unterscheiden kann. Im Handel erleiden zum Beispiel die meisten deshalb einen Bankrott, weil sie von der Gier gepackt wurden. Von Imam Sadir a.s. liegt im Bihar al-Anwar ein ähnliches Hadith-Überlieferung vor. Er hat gesagt: Die Gier ist der Wein des Satan, den er eigenhändig seinen besonderen Anhängern zu trinken gibt. Wer von diesem Wein berauscht wird, kommt erst bei der göttlichen Strafe oder an der Seite seines Weinschenks, Satan, wieder zu sich. In einem anderen Hadith vom Propheten Gottes heißt es: Die Gier vertreibt selbst aus den Herzen der Gelehrten die Weisheit und Weitsicht.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Rahimian mit dem Titel Mujde Ye Bahar, auf Deutsch Frohe Botschaft des Frühlings.
مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر، برکش ای مرغ سحر، نغمه داوود ایران، برکش ای مرغ سحر، نغمه داوود ایران، که سلیمان گل است، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. Thank you.
مرکش مرغ سحر که سلیمان گل از طرف هوا باز آورد. لاله بوده می نوشین بشنید از دم سلو داغ دل بود به امید دوا باز آمد. لاله بوده می نوشین بشنید از دم سلو داغ دل بود به امید دوا باز آمد. گرچه ما عهد شکستیم و گناه حافظ کرد لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد. لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Das Bittgebet und innere Ruhe des Menschen. Weiterhin guten Empfang.
Im Leben eines jeden gibt es Niederlagen und Erfolge, schöne und bittere Momente. Auf seinem Weg durchs Leben muss der Mensch mit Problemen kämpfen und Wege finden, sie zu überwinden. Wenn er dabei keine sichere Zuflucht, die ihm Ruhe spendet, findet, gefährden ihn seelische Krisen, Ratlosigkeit und Resignation. Das Bittgebet ist eine ständige Verbindung zwischen Menschen und Schöpfer, durch die sich ein Gefühl der Sicherheit einstellt. Seit Beginn der Schöpfung hat es diese spirituelle Verbindung des Menschen zu Gott gegeben. Insbesondere in den Gottreligionen nimmt das Bittgebet einen wichtigen Platz ein. Im Lukas-Evangelium steht, dass Jesus über das Gebet gesagt hat: Immer wenn ihr betet, dann ruft Gott und sagt: Heilig sei dein Name, deine Wille geschehe im Himmel und auf Erde. Schicke uns unser tägliches Brot und verzeih uns unsere Sünden. Das Bittgebet ist ein wichtiger Teil der islamischen Lehre und die Imame aus der Familie des Propheten haben zahlreiche Gebete hinterlassen, die kostbares Wissen enthalten. Ein Gebet von Imam Sajjad lautet: O Gott, wenn ich traurig bin, hilfst du mir, und wenn ich etwas entbehre, bist du meine Hoffnung, und wenn mich ein Leid trifft, dann klage ich vor deinem Tor. Wenn immer ich etwas verliere, bist du es, der es ausgleicht. O Gott, bevor mich ein Unglück erteilt, schicke den Segen deiner Rettung, und bevor ich mich verirre, lenke mich auf den rechten Weg. Die neuesten psychologischen Forschungen spiegeln die Tatsache wider, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der körperlichen und seelischen Gesundheit und der religiösen Glaubigkeit und dem Gebet zu Gott gibt. Durch das Gebet werden Depressionen vermindert, die körperlichen Abwehrkräfte gegenüber Krankheiten steigert und der Blutdruck reguliert. In einer umfassenden Untersuchung, die 2001 an Krebspatientinnen von der Louisville-Universität durchgeführt wurden, sind die Forscher auf ein interessantes Ergebnis gestoßen. Sie haben festgestellt, dass die Frauen mit einer großen spirituellen Motivation im Vergleich zu denen, die keinen Glauben besaßen, ein stärkeres Immunsystem besaßen. Alexis Carrel, der bekannte französische Chirurg, Psychologe und Nobelpreisgewinner, schreibt in seinem Buch »Der Mensch, das unbekannte Wesen«: Der Zustand beim Beten und Bittgebet hat eine Wirkung auf die Organe unseres Körpers, die in sich einmalig ist. Zunächst ist die Wirkung gering, aber wenn der Zustand anhält, bereitet er eine unbeschreibliche Freude. Im Gebet liefert sich der Mensch Gott aus wie ein willenloser Marmorstein vor dem Steinmetz. Und in diesem Zustand bittet der Mensch seinen Herrn um Segen und stellt Bitten und fleht ihn an. In den Engpässen des Lebens ist das Gebet und die Verbindung zum Schöpfer eine große Hilfe. Der Prophet Gottes sagt: Das Bittgebet ist die Waffe des Gläubigen. In der Tat ist das Bittgebet eine starke Waffe des Menschen, welche ihn gegenüber den Härten des Lebens schützt. Im Vers 27 der Sure 13 heißt es: Diejenigen, die glauben und deren Herz im Gedenken Gottes Ruhe findet, wisset: Nur im Gedenken Gottes findet das Herz Ruhe.
Das Gott-Eingedenksein bereitet dem Menschen, der zu Gott strebt, große Freude. Bei Erinnerung an den großen Freund entflammt sein Herz und ihn erfüllt eine besondere Fröhlichkeit. Durch das Gebet und die Gottesanbetung wächst die spirituelle himmlische Dimension des Menschen über seine materielle und irdische hinaus und Sorgen und Ängste verblassen. Dies ist etwas, was die Psychologie bestätigt, nämlich, dass das Beten die Sorgen des Menschen vertreibt und eine wichtige Rolle für den inneren Frieden spielt. Was die Psychotherapeuten und Psychiater über die Reaktionen der menschlichen Seele sagen, ist in einiger Hinsicht dem, was die Propheten darüber gesagt haben, sehr ähnlich. Die Psychologie hat festgestellt, dass das Bittgebet und das Gottdienen und der feste Glaube an den Schöpfer Besorgnisse und Hoffnungslosigkeit und zerstörerische Ängste im Menschen vertreiben. Der amerikanische Psychologe Dale Carnegie sagt: Aufgrund des Gebetes entsteht im Menschen das Gefühl, dass er jemanden hat, der an seinem Kummer teilnimmt und dass er nicht alleine ist. Jemand, der dank seiner Beziehung zu dem Herrn den besten Helfer und Tröster neben sich spürt, wird automatisch von Sorge und Stress befreit werden. Jeder Tag ist ein Tag Gottes und jeder Tag ist gut zum Beten. In einer Überlieferung hieß es, Gott hat in den bekümmerten Herzen einen Platz. Die Kräfte, die an besonderen Orten und zu besonderen Zeiten bestehen, haben natürlich auch ihre Wirkung auf die Erhöhung eines Gebetes. Zum Beispiel werden Gebete nach dem täglichen Ritualgebet und nach Mitternacht und in der Nacht des Schicksals im Fastenmonat besonders schnell erhört. Ebenso wie die Gebete am Hijr Esma'il neben der Kaaba in Mekka und in der Grabstätte Imam Husseins in Karbala. Einige Monate im Jahre bringen besonderen Segen, zum Beispiel der Monat Rajab, in dem wir uns jetzt befinden. Dieser Monat ist ganz besonders für die göttliche Vergebung der Sünden bestimmt. Der Prophet hat den Muslimen empfohlen, ganz besonders im Monat Rajab viel zu beten. Wenn der Gläubige zu Gott beten will, muss er bestimmte Sitten einhalten. Zum Beispiel soll er unrechtmäßigen Verdienst einstellen und im Handeln und beim Sprechen Ehrlichkeit walten lassen. Der Betende muss geduldig sein, wenn er erhört werden will, und er muss das Beten beibehalten. Jemand kam zu Imam Sadr und sagte, seit einigen Jahren hege ich einen großen Wunsch und habe schon viel gebetet, aber mein Gebet wird nicht erhört. Langsam beginne ich zu zweifeln. Was soll ich tun? Der Imam schaute ihn an und sagte, gib Acht, dass dich Satan nicht beherrscht und dir die Hoffnung auf den Segen deines Herrn nimmt. Weißt du denn nicht, dass der Herr manchmal das Bedürfnis eines Gläubigen später erfüllt, damit er ihn noch mehr um Hilfe bittet und anfleht? Denn Gott, der Erhabene, liebt es, wenn seine Diener zu ihm sprechen. Das Gebet für andere, insbesondere für Unterdrückte, wird im Islam unterstrichen und findet Gottes Wohlgefallen. Zu den Gebetssitten gehört die vollständige Hinwendung zu dem einen Schöpfer und Herrn. Der Gedanke an die Herrlichkeit des Schöpfers erweckt in dem Gottesdiener Demütigkeit und Ergebenheit und vertreibt Stolz und Eigendünkel in ihm. Der Mensch soll nicht nur in der Not zu Gott beten, sondern auch in guten Zeiten Gottes eingedenk sein. Im Heiligen Koran tadelt Gott Menschen, die nur in der Not zu Gott beten. Im Vers 8 der Sure 39 heißt es, und wenn Not über den Menschen kommt, betet er zu seinem Herrn, indem er zu ihm umkehrt. Aber wenn dieser ihm Gnade erweist, vergisst er, weswegen er vorher so inständig gebetet hat und behauptet, dass Gott seinesgleichen habe. Als Moses Gott fragte, bist du mir nahe, damit ich zu dir flüstern soll, oder bist weiter weg von mir, da antwortete Gott, ich bin dem nahe, der immer meiner eingedenk ist.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.